Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
It is a touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Jonas.
Ein saftiges Servus, Grüezi und Hallo an diesem teilweise Feiertag Allerheiligen, Freitag, der 1.11. zu einer neuen Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Und ich habe mich mit dem Kollegen Dominik zusammengesetzt. Moin, moin.
Servus, hallo.
Und wir sprechen heute über das Matchup Seahawks gegen Rams. Das ist erst das zweite Divisional-Spiel diese Saison, ne? Einmal gegen die Niners und sonst
ist ja gar nichts.
Deshalb, wird das sicherlich spannend. Also, diese Division-Matchups sind ja immer noch ein bisschen was anderes, dadurch, dass man sich zweimal im Jahr sieht, jedes Jahr. Und wir sind gespannt. Und ich denke, bevor wir jetzt in die Preview reinstarten, gehen wir jetzt erstmal noch in die Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room unsere Seahawks-News.
Und da gibt es ein paar News in Sachen Verletzungen. Da müssen wir jetzt nicht dieses berühmte Ping-Pong hin und her spielen, dass ich das runterlese und du dann meine Fragen beantwortest. Deshalb liest du doch mal oder kümmer du dich doch mal um die Verletzungen und dann mache ich nachher noch die Roster-News.
Ja, sehr gerne. Also das Erste vielleicht, was gleich mal viele Seahawks-Fans interessieren dürfte. DK Metcalf trainiert weiterhin wegen seiner Knieverletzung nicht mit. Vielleicht kurze Anmerkung, wir haben hier den Injury Report vom Donnerstag vorliegen, also wir nehmen gerade am Freitag eben wie gesagt auf. Injury Report vom Donnerstag, leider Metcalf noch nicht dabei, aber McDonald ist da doch optimistisch, dass er gegen die Rams spielen sollte. Ich denke auch, dass man hier alles daran setzen wird, dass unser Nummer 1 Receiver, der uns doch wirklich abgegangen ist im letzten Spiel, dann wieder mitspielen wird. Wir haben noch zwei andere, die gar nicht mittrainiert haben. Das war einmal Tyland Noah Fant. Der hat wegen einer Leistenverletzung ausgesetzt. Und dann haben wir nochmal Cameron Young, Defensive Tackle, wegen einer Knieverletzung. Also die Knieverletzungen, die bleiben im Team nicht unbemerkt. Und Devin Witherspoon hat leider auch eine Fußverletzung. Also unsere Secondary, die schon angeschlagen ist, leidet hier weiterhin. George Fant und Abe Lucas, unsere Offensive Tackles, die auch sehr vermisst werden, die arbeiten weiter an ihrer Rückkehr nach Knieverletzungen, trainieren aber eingeschränkt wieder mit. Und auch nur eingeschränkt haben wir Draymond Jones wegen seiner Schulterverletzung und Cornerback Nehemiah Pritchett, der hat leider eine Knöchelverletzung. Also man sieht wieder mal typischer Seahawks Injury Report, leider reichlich voll.
Die Liste ist lang, genau.
Ja, leider, da kommt man gar nicht hinterher. Entwarnungen gibt es vor allem aber dann doch bei Trey Brown, was uns alle freuen dürfte, der trainiert wieder mit, genauso wie Rick Woolen, der ist auch wieder voll beim Training mit dabei, der hat zwar letzte Woche schon wieder gespielt, aber der ist jetzt voll dabei und ich denke, das dürfte dann doch Hoffnung geben. Ja, non-injury-related haben dann noch Jonathan Hankins, Tyrell Dodson und Sharon Reed ausgesetzt, also falls da der ein oder andere gelesen hat, dass einer dieser drei nicht beim Training war oder nur eingeschränkt mittrainiert hat, das ist leid, also ist Gott sei Dank nichts Verletzungstechnisches, das waren andere Gründe, genau. Aber ja, es geht bergauf, aber wir bleiben weiterhin nicht von Verletzungen verschont.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade der Punkt mit DK natürlich und auch Fant und Abe Lucas. Fant, spielt der oder gibt es da die Tendenz? Ich hatte irgendwas von McDonald gelesen, dass er vielleicht gegen die Rams schon spielen kann. Lucas wird ja erst für nach der Bye Week gegen die Niners angepeilt. Hattest du da noch irgendwas gelesen oder gehört?
Ja, ich glaube auch vor allem, dass mit Fant natürlich die Geschichte ist. Abe Lucas hatte ja eine wesentlich längere Verletzung und ich glaube, hier ist man wirklich vorsichtig, ob man ihn zurücklässt. Und hat ja auch McDonald selber gesagt, dass man hier erstmal abwarten wird und sicherlich nichts Voreiliges machen wird und wirklich schauen will, dass Abe Lucas dann wieder voll fit ist, wenn er am Spielfeld steht. George Fant ist da eher eine Sache, die wir schon in näherer Zukunft anpeilen können. Ob es jetzt gegen die Rams reicht, werden wir sehen, aber George Fant sollte schneller wieder am Feld stehen als Abe Lucas. Davon ist halt auszugehen.
Genau. Wir gucken uns das an und dann hoffen wir, dass da verletzungstechnisch es weiterhin bergauf geht. In Sachen Roster gibt es noch zwei kleinere Meldungen. Da wurde Offensive Linebacker und Preseason-Sensation-Favorite Jamie Sheriff erneut gecuttet, nachdem er schon zu Beginn der Saison aus dem Practice Squad gewaved wurde. Dagegen füllen die Seahawks noch so ein bisschen ihr Middle Linebacking Core auf mit Michael Dowell an seinen Free Agent oder undrafted Free Agent aus diesem Jahr. Der ist jetzt im Practice Squad. Und dann gab es noch einen Besuch, um mal zu gucken, ob das jemand wäre, der für die Seahawks passen könnte, von Pass Rusher, Defensive End Randy Gregory, ehemals von den Broncos und den Cowboys. Der hat traditionell eine sehr, ja, ich nenne es mal bescheidene charakterliche, einen bescheidenen charakterlichen Lebenslauf. Hast du da eine Meinung zu, ob der zu den Seahawks passen könnte, sollte oder ob man da lieber die Finger von lässt?
Ich muss sagen, ich verstehe den Schachzug nicht ganz. Also nicht ganz nachvollziehbar für mich, weil ich mir denke, okay, vor allem, weil du jetzt gerade noch gesagt hast, dass unser Edge-Rusher Jamie Sheriff entlassen wurde, da stelle ich mir die Frage, okay, den gebe ich weg. Der hat eigentlich ganz gute Preseason-Leistungen gezeigt, der hat auch Potenzial sicherlich, den gebe ich weg. Einen Randy Gregory, der auch schon alt ist und wirklich, also Wenn du mir Randy Gregory sagst, das Erste, woran ich denke, ist, dass der Character-Issues hat und ob wir so jemanden brauchen können, gerade in so einer jungen Edge-Rusher-Truppe, die wir haben, die eigentlich Anführer braucht. Wir haben sie letzte Woche gesehen, ja, die brauchen vielleicht auch mal einen auf dem Deckel. Ja, das ist auch gut so. Genau, also das ist auch perfekt. Der ist da, wie die Kollegen von der Recap schon gesagt haben, der ist da sicherlich gut in seine Veteran-Rolle hineingewachsen und erfüllt die sehr gut. Ob ein Randy Gregory der Typ ist, den wir da brauchen, da hoffe ich, wenn das erstmal die einzige News bleibt, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht ganz, was der Schachzug soll. Hast du da eine andere Meinung oder siehst du das ähnlich?
Also ich bin auch voll bei dir, Randy Gregory. Ja, hat auch nie so richtig zu seinem Potenzial auflaufen können. Also das nie richtig abrufen können und dann halt diese Character Issues. Klar, kamst du da an diesen was ja auch immer sie sich in ihrem Privatleben leisten oder so, in der NFL überhaupt nicht vorbei. Also wir haben gerade über Jaron Reed gesprochen, der hatte privat auch schon mal ein, zwei Probleme und musste auch schon mal bei der Polizei vorstellig werden. Gleiches galt vor ein paar Jahren für Frank Clark. Bei Randy Gregory, das ist so eine rote Flagge, würde ich sagen. Also da würde ich, wenn ich die Seahawks wäre, die Finger von lassen.
Vor allem, das ist ja auch keiner, der im Spielfeld jetzt super sauber spielt. Also das ist ja nicht nur, dass ich sage, okay, vielleicht drücke ich da jetzt ein Auge zu. Also ist ja auch im Spielfeld ähnlich. Also das zieht sich leider irgendwie allgemein vielleicht durch die Karriere, durchs Leben von ihm, dass er da immer wieder sich Red Flags eben geleistet hat. Aber kannst du das mit Jamie Sheriff nachvollziehen? Also das hätte ich noch gern gewusst, dass du dazu sagst. Also für mich ist das persönlich, man weiß nie, was ist im Training. Ja. Vielleicht hat er keine gute Working Attitude, vielleicht kann er das Playbook nicht, was auch immer. Aber für mich persönlich ist das so einer, den man halt kennt am Practice Squad.
Ja, ich finde es immer sehr, sehr schwierig, das einzuschätzen, gerade nach der Preseason, wie er sich dann gegen die Backups hat er sich gut geschlagen, wie er sich dann in der NFL, in der Regular Season schlagen würde, wenn man ihn aus dem Practice Squad hochholt, weiß ich nicht. Es gibt natürlich auch, die Konkurrenz ist groß, beziehungsweise ist gut, was den Pass Rush angeht. Gerade wenn jetzt nach der Bye Week ist, glaube ich, hat Uchenna Nwosu auch die Chance zurückzukommen. Und wenn die Seahawks sich da quasi ja gut aufgestellt sehen und gerade die Probleme so auf Linebacker in der Mitte haben, was sich jetzt so in der Run Defense herausgestellt hat, muss man mal schauen, wie Ernest Jones sich da etabliert, nachdem er jetzt noch eine Woche Training hatte. Ja, also ich kann es unheimlich schwer einschätzen, aber so von der Personaldecke auf Middle Linebacker kann ich es vielleicht doch verstehen, dass man sich da im Pass Rush ein bisschen besser aufgestellt sieht.
ja, ist im Endeffekt der Practice Squad. Wenn er da gut rauskommt, dann werden wir uns alle freuen, und wenn nicht, ist es auch kein Drama.
Genau. Wir schauen uns das an. Was wir uns auch anschauen, ist natürlich das Matchup Seahawks gegen Rams. Mal wieder zum x-ten Mal. Ich glaube, zum 53. Mal spielen sie gegeneinander, oder zum 54. Mal jetzt. Die Seahawks liegen leicht vorne mit 27 zu 26 Siegen. Hoffen natürlich, dass es am Sonntag auch so bleibt. Und wie das Spiel so aus unserer Sicht vonstatten gehen könnte, das schauen wir uns jetzt einfach mal in unserer Preview an.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Genau, und apropos Preview, von mir wird es auch noch ein Schriftstück, entweder heute oder morgen früh, noch auf der Website geben, also Samstag. Ich werde nämlich die Preview auch in geschriebener Form verfassen. Da könnt ihr euch, was heißt, drauf freuen. Aber wenn ihr da noch mehr Infos haben wollt, könnt ihr da gerne noch mal reinschauen. Und ja, wir starten einfach mal mit unserer neuen Rubrik rein. State of the Gegner. Wie sieht's denn mit den Rams aus? Die sind nicht so gut in die Saison gestartet, ne?
Nein, also das ist wieder so ein klassischer Seahawks-Fall irgendwie. Also wir spielen hier gegen jemanden, der in den ersten 5 Spielen nur einen Sieg hatte, den gegen die 49ers, gegen den
Division-Rivalen.
Ja, den Sieg holen sie. Und im Endeffekt jetzt, wenn man schaut, was ist aktuell los, Woche 8, ja, da gibt's wirklich ordentlich Auftrieb mit dem 30-20 Sieg gegen die Vikings und vor allem mit der Rückkehr von den Leistungsträgern, die, glaube ich, nicht nur in Form des Sieges Auftrieb geben, sondern auch, wenn man sich das ganze Spiel angeschaut hat, oder auch vielleicht nur das ein oder andere Highlight. Man merkt, ich glaube, das bringt Motivation ins Team, in die Fanbase. Und das meine ich auch irgendwie mit typisch. Also da erwischt man gefühlt den ungünstigsten Zeitpunkt, um gegen die Rams zu spielen, das ganze Jahr über. Das sind jetzt Leistungsträger wieder zurück. Das Team ist hoch motiviert und hat eines der vermutlich momentan besten Teams in der NFL mit 30-20 besiegt. Also das ist schon ordentlich stark. Was mir auch aufgefallen ist, was ich interessant fand, in den ersten 5 Spielen, zwar nur dieser eine Sieg, aber man muss dazu sagen, es war auch nur ein einziges Spiel dabei, das kein One-Score-Game war. Also das ist jetzt nicht so, dass die Rams da dauernd, ich weiß nicht, mit wie vielen Punkten Unterschied verloren haben, sondern das ist ein Team, das durchaus mithalten konnte. Und jetzt, wo die Leistungsträger zurück sind, auch gegen einen Top-Favoriten, der ziemlich sicher in die Playoffs kommen wird, wobei, in der NFC North weiß man nicht so recht, was da passieren wird, dann einfach 30-20 gewinnt und das nicht unverdient oder großartig überraschend, weil ja, jeder weiß es, ein Puka Nacua und ein Cooper Kupp können.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also die Rams haben in dieser Saison 2 Gesichter. Ich war relativ früh in der Saison, weiß ich gar nicht, ob es das erste Spiel war. Aber eins der ersten Spiele, da haben sie in Arizona gespielt gegen die Cardinals, sind in der ersten Halbzeit vollkommen zerpflückt worden. Also ich glaube, ich habe Marvin Harrison auch in der Dynasty Fantasy, der hatte, glaube ich, gefühlt im ersten Quarter 2 Touchdowns und fast 100 Yards oder so. Und jetzt, genau wie du sagst, pünktlich vor dem Matchup gegen die Seahawks, kommen Cooper Kupp und Puka Nacua zurück. Die Rams haben richtig Rückenwind und bildet sich ja so in den Vorhersagen bei den Wettbüros nicht so richtig ab. Also sind die Rams mit einem Punkt leichter Favorit. Sehe ich ein bisschen anders, kommen wir gleich noch zu. Und das ist schon eine gute Überleitung in unsere Matchups. Zum einen die Seahawks Offense, nicht Defense, die kommt gleich, gegen die Rams Defense. Wobei ich sagen muss, die Rams Offense hat, glaube ich, ein bisschen mehr Rückenwind als die Defense. Und einen kleinen Nugget, der mir noch vor der Aufnahme eingefallen ist, mal zu schauen, es ist tatsächlich das erste Spiel gegen die Rams, in dem sie nicht Aaron Donald auf dem Roster haben, seit über 10 Jahren. Am 19.10.2014 haben die Seahawks erstmals gegen Aaron Donald und die damals noch St. Louis Rams gespielt. Und natürlich haben die Seahawks dieses Spiel nicht gewonnen, sondern mit 28-26 verloren. Und der Rookie Aaron Donald hat da direkt auch seinen ersten Sack gegen Russell Wilson gebracht. Dazu noch 3 Tackles for Loss und 2 QB-Hits. ist, glaube ich, ganz gut, dass dieses Gespenst jetzt erstmal aus der D-Line der Rams verschwunden ist, oder?
Ja, das ist auch gleich ein guter Einstand. Ich glaube, da konnten sich alle Seahawks-Fans dann mal richtig schön an ihn gewöhnen und wussten, was die nächsten Jahre auf uns zukommt. Also, ja.
Ja, das Foreshadowing, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, das war real an dem Punkt. Ja, und wenn wir schon beim Thema Pass Rush sind, da sind die Seahawks selbst sehr gut. Kommen wir gleich nochmal zu, was die Pressure Rate angeht. Die Rams können es aber auch irgendwie.
Ja, das ist vor allem, also wenn man sich das anschaut, gerade unter der Prämisse, dass unsere O-Line, ja, jeder weiß es, doch sehr struggled gegen den Pass Rush. Zweithöchste Pressure Percentage der Liga haben die Rams mit 29,8%. Die haben zwar wenig Sacks und wenig Hits verhältnismäßig, aber für mich persönlich ist die Pressure Percentage wesentlich aussagekräftiger, als einfach nur die Sacks sich anzusehen. Und da sind sie einfach wirklich, wirklich stark. Und unter der Prämisse, dass die Seahawks O-Line ähnlich spielt wie in den letzten Spielen, könnte das dann doch ein ganz schön harter Abend werden. Also man merkt auch wieder dieses Thema mit den Sacks und Hits, also zum Beispiel in der Hurry-Percentage, da sind die Rams die allerbesten. Also sie haben 15% Hurry-Percentage, also das ist super, super stark. Und ja, da haben sie auch echte Playmaker. Also da haben sie einen Jared Verse als Outside-Linebacker. Ich muss zugeben, ich hätte ihn unglaublich gern gehabt bei uns. Also war ein ziemlicher Fan.
Lieber als Byron Murphy?
Boah, lieber. Also ich glaube, lieber ist der falsche Ausdruck, wenn ich das jetzt sagen würde. Hätten wir gesagt, wir hätten einen Edge-Rusher genommen, hätte ich Jared Verse gern gehabt. Am liebsten von allen in der Draft-Class. Und bei Defensive Tackle am liebsten Byron Murphy. Also das ist so eine Sache. Ich bin nicht der Coach. Ich weiß nicht, welche Position wir am ersten draften sollten. Weil der weiß wirklich, wie das Team aufgestellt ist. Aber wenn wir einen Edge-Rusher genommen hätten, dann hätte ich gern Jared Verse gehabt. Und deswegen hat es mir besonders weh getan, dass der zu den Rams gegangen ist.
Genauso wie es den Rams wehgetan hat, dass Byron Murphy zu den Seahawks ist. Also ich kann mich nochmal an diese schöne Doku bei den Rams erinnern, wie sie verzweifelt versucht haben, irgendwie noch runter zu traden und Byron Murphy zu kriegen. Und Sean McVay war irgendwie richtig pissed, dass der ausgerechnet bei den Seahawks gelandet ist. Und da auch in der NFL ist es immer ein Geben und Nehmen.
Ja, man muss sich nichts vormachen, sind beides Top-Spieler. Das hat man dieses Jahr auch schon gesehen und ja, nimmt sich dann zumindest wahrscheinlich langfristig vielleicht gar nicht so viel. Sind beides wirklich gute Spieler. Ein Edge-Rusher kann auch statistisch immer ein bisschen besser scheinen, muss man sagen. Wahrscheinlich ist Jared Verse momentan wahrscheinlich Defensive Rookie of the Year Favorit. Ich weiß nicht, hast du da einen anderen im Kopf, der jetzt für mehr Präsenz sorgt momentan als er?
Das ist schwierig, dadurch, dass die Defense Rookies so spät, sage ich mal, in der ersten Runde gedraftet wurden. Byron Murphy finde ich nach wie vor noch ein super Pick für die Seahawks. Da hat man jetzt aber auch in den letzten Spielen gesehen, dass der eben noch extrem jung ist mit 22 und da noch viel Entwicklung stattfinden muss. Deshalb sollten wir da nicht zu früh unser Urteil fällen. Von den Stats ist Jared Verse natürlich oben dabei. Wen ich teilweise auch sehe, sind die Cornerbacks, die früh gedraftet wurden von den Lions zum Beispiel, Terran Arnold. Aber schwierig.
Ja, ich bin nur gerade so in den Kopf gekommen. Also für mich ist das einfach ein sehr präsenter defensiver Rookie, aber so klar ist das vermutlich gar nicht. Aber ja, also ich bin nicht unzufrieden mit unserer Wahl, ich bin super happy. Ich sag nur, Jared Verse, auch ein cooler Typ, der hat 7 Tackles for Loss dieses Jahr, 2,5 Sacks, 29 Tackles. Das ist Edge gar nicht mal so wenig, ist ein Forced Fumble, also der kann da schon einiges. Und anderer Outside-Linebacker, Byron Young, der könnte auch für einige Kopfschmerzen bei uns sorgen. Der hat auch ähnliche Stats, 6 Tackles for Loss, 3 Sacks, 25 Tackles, ein Forced Fumble, also das ist ein Duo, auf das es aufzupassen gilt. So viel
genau.
Gesagt.
Absolut, also die D-Line wird die Seahawks O-Line vor Probleme stellen, das auf jeden Fall. Und das Interessante, was ich gelesen habe, wenn wir jetzt mal auf die Passing-Defense der Rams schauen, die, ja, ich sag mal, durchschnittlich bis solide agiert. Also die haben ja vor der Saison unter anderem Tre'Davious White von den Bills geholt. Der ist mittlerweile schon wieder als Starter rausgeflogen, weil das nicht so richtig geklappt hat. Da stattdessen spielt jetzt Darius Williams. Das wäre nämlich so ein Ansatz, wo die Seahawks mit ihrer Offense, wenn DK Metcalf auch zurückkommen könnte, gefährlich werden können, weil ich hatte nämlich auch mal geschaut, die Passing-Defense, wie gesagt, solide der Rams, aber es gibt einen Punkt, da sind sie extrem anfällig und das ist gegen Play-Action. Da sind sie auf Rang 32, also letzter bei EPA per Play, wenn sie die Play-Action verteidigen. Und das ist natürlich eine Stärke von Geno Smith, ne? Dass er ein unheimlich gutes Play-Action-Game hat. Problem ist da natürlich, damit du das Play-Action-Game aufziehen kannst, brauchst du natürlich auch ein Run-Game. Sprich, du brauchst auch eine O-Line, die gut Run-Blocken kann. Und da wird es dann schon so ein bisschen schwierig, wenn ich mir die D-Line der Rams anschaue, dass die Seahawks da genau diese Stärke von Geno Smith gegen die Schwäche der Rams-Defense aufziehen können. Und wenn wir über das Thema Run Game mit Ken Walker und Zach Charbonnet gesprochen haben, die natürlich immer explosive Home Run Plays liefern können, haben wir gesehen, muss man auch über die Run Defense der Rams sprechen. Und da könnte auch so ein Ansatz sein, weil die sind auch nicht so gut, aber auch da läuft es dann wieder auf das Run-Game beziehungsweise die O-Line, das Run-Blocking hinaus. Siehst du da ähnliche Hebel, wo die Seahawks ansetzen können?
Ja, sicherlich. Also man muss auch dazu sagen, da merkt man wieder mal, wie unglaublich wichtig die D-Line ist, weil das ist einfach das Schmuckstück in der Rams-Defense, wie du jetzt auch öfters gesagt hast. Und ja, da kann man vielleicht auch ein bisschen schlechteres Secondary-Play wirklich hinnehmen oder verkraften, wenn man einfach guten Druck bringt. Und auch im Run ist sicherlich die D-Line das, was es zu überwinden gilt. Und da habe ich wirklich ein bisschen die Angst, dass die Seahawks O-Line einfach sich selbst der größte Gegner ist in dem Moment. Dahinter ist nicht mehr so viel. Also wenn man sich auch die Run-Defense jetzt gesamt anschaut, trotz dieser guten D-Line, die haben die 10 meisten Rushing-Yards pro Spiel zugelassen. Das sind 139 Yards. Und wenn wir uns als Seahawks-Fans einmal vor Augen halten, wie wir unsere Run-Defense sehen und wie anfällig, wir haben 148 Yards pro Spiel zugelassen. Also so viel Unterschied ist da nicht, wenn wir jetzt rein diesen Stat betrachten. Sie haben die 12 schlechtesten Yards per Attempt, also 4,6 Yards lassen sie zu, die Seahawks 4,9. Klar, die Seahawks sind dann doch immer ein bisschen schlechter, aber so top performt die Run-Defense jetzt nicht, ja. Und auch nicht sonderlich viele Tackles voraus, also da geht sicherlich etwas. Wir müssen einfach diese Linie der D-Line irgendwie überwinden und Kenneth Walker wirklich ins Open Space bringen, in die richtige Situation bringen. Das ist so das, was mich ein bisschen letzte Woche, ehrlich gesagt, vielleicht ein kleiner Rückblick, ein bisschen hat verzweifeln lassen. Ich hatte das Gefühl, unabhängig von unserer O-Line, die nicht gut geblockt hat, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir schematisch die Antworten hatten, Walker irgendwie in gute Situationen zu bringen. Weil wir haben das schon oft gehabt, dass die O-Line schlecht war. Und dann ist Walker halt ganz andere Wege gelaufen und es hat irgendwie geklappt. Das wurde letzte Woche von den Bills echt gut abgedreht. Und ja. Run könnte ein Hebel sein, Pass auch, aber die D-Line müssen wir irgendwie handeln in beiden Lagen. Und wenn wir das schaffen, dann ist viel möglich, weil dahinter sind die Rams sicherlich deutlich schlechter.
Genau, das spielt dann auch in dieses Play-Action-Thema mit rein. Also sehe ich ganz ähnlich. Und da ist dann wirklich der Knackpunkt, sowohl im Run-Game als auch im Passing-Game, die O-Line und ob das wirklich was wird, falls George Fant nicht spielen sollte und Mike Durrell dann nochmal spielen sollte. Übrigens dazu noch ein Fakt, fiel mir gerade noch ein aus der Pressekonferenz von Mike McDonald unter der Woche. Es scheint so, als ob die Rotation auf der Right-Tackle-Position mittlerweile abgesagt worden wäre, weil McDonald meinte nämlich, dass da Anthony Bradford auf jeden Fall durchspielen wird am Sonntag. Was Christian Haynes im Training verbrochen hat, ob der gar nichts auf die Kette kriegt oder ob der irgendwelche diskriminierenden Informationen über den Coaching-Staff hat und der deshalb nicht spielt, ich weiß es nicht. Also da wird Anthony Bradford den Start kriegen und auch durchspielen. Das werden wir uns ansehen. Und gehen wir nochmal auf die andere Seite. Da ist dann natürlich die Seahawks Defense gegen die, ja, so langsam sich aufheizende Rams Offense. die sowohl natürlich auf der Quarterback-Position mit Matt Stafford unheimlich stark sind als Veteran, dann ja mit Kyren Williams eine absolute Bellcow haben, also ein richtiges Workhorse Arbeitstier auf der Running Back Position, der einer der besten Rusher der NFL ist, Runner der NFL ist, und dann eben ja werden sie pünktlich fit, Cooper Kupp und Puka Nacua. Aber nochmal zum Thema Kyren Williams, die Rushing Offense, gibt's da, ist die überhaupt stoppbar gegen die Rams O-Line, oder werden die Seahawks da wieder irgendwie 150 Yards plus kassieren?
Ja, es wäre definitiv mal eine Möglichkeit, auch wenn du gesagt hast, Kyren Williams ist definitiv ein Top-Runner in der NFL. Es ist trotzdem irgendwie so ein Anhaltspunkt, wo die Seahawks wirklich zugreifen könnten und sagen könnten, ja, jetzt zeigen wir, dass wir mal den Run verteidigen können. Weil, ja, die haben auch viele Touchdowns gemacht. Das wissen vielleicht viele Fantasy-Owner von Kyren Williams. Der hat 8 Touchdowns, der ist nur Derrick Henry besser. Kyren Williams ist eine Bellcow, der kriegt unglaublich viele Runs. Aber das Run-Game ist jetzt nicht super effektiv, was jetzt wirklich Drives übers Feld anbelangt. Also sie machen jetzt nicht super viele Yards das ganze Spiel über. Sie haben auch jetzt viele nicht so gute Runs, die dann zum schlechten Durchschnitt führen von 3,9 Yards. Ja, man weiß, Durchschnitte sind immer ein bisschen schwierig, weil dann hast du ein Big Play, einen kurzen Run. Das wirkt sich natürlich dann schnell auf diesen Durchschnitt aus, aber es ist im Endeffekt dann doch so, dass Kyren Williams ein sehr guter Elusive Runner ist, der kann gut readen, der hat ein bisschen diesen hazy Step, den auch Le'Veon Bell immer hatte. Der wartet gerne, zack, geht dann durch. Wenn man dem Zeit gibt, dann wird's schwierig. Und das ist ein bisschen das, was die Seahawks bisher nicht so gut gemacht haben. Die waren nicht so schnell am Mann, da waren oft größere Lücken. Da müssen wir wirklich aufpassen. Also die Rams O-Line ist schlagbar. Die macht ihm jetzt nicht die allergrößten Räume frei. Ich finde, die Rams O-Line ist solide. Das ist so eine, ich glaube, wenn die Seahawks O-Line auf dem Niveau von der Rams O-Line spielen würde, dann würde unsere Offense schon anders aussehen. Aber das ist jetzt keine Top-O-Line der Liga. Also das ist jetzt keine Detroit Lions-O-Line oder ähnliches. Also die sind schlagbar, aber trotzdem haben die großes Potenzial. Und das ist jetzt nicht so, dass die Seahawks da definitiv Kyren Williams bei diesem 3,9-Yard-Average, den er über die Saison weg hatte, halten werden. Also das ist nicht gesagt, dass es so sein wird, aber es ist Potenzial da, muss man schon sagen.
Ja, sehe ich auch so. Also gerade das ist dann wieder so das Thema, gerade über diese berühmten Pässe, Querpässe über die Mitte auf Puka Nacua im Slot gegen die Linebacker das zu attackieren, das macht Sean McVay unheimlich gerne. Das müssen die Seahawks irgendwie stoppen, gerade auch das Run-Game auf Early Downs, weil wenn die Seahawks die Rams in Richtung Third Down kriegen, dann wird's da schon ein bisschen, das ist dann defensiv wieder so ein Ding, wo die Seahawks ansetzen können, wo dann auch der Pass Rush der letzte Woche gegen die Bills nicht effektiv war, dann auch wieder zum Einsatz kommen könnte, so wie wir es unter anderem gegen die Falcons gesehen haben. Weil wenn die Rams Offense Richtung Third Down gehen muss, sind die Conversions, also dass sie dann das First Down erzielen, doch relativ unterdurchschnittlich. Bei Third Down konvertieren sie 38%. Das ist so Rang 19 in der Liga, ein bisschen unter Mittelfeld oder in der unteren Hälfte. Und auch in der Red Zone haben sie 54% Erfolgsquote. Das ist der 21. Rang bisher. Da müssen die Seahawks schauen, dass sie nicht bei First oder Second Down geschlagen werden, sondern dass sie die Rams vielleicht in Richtung Third Down bringen und dann eben diesen Druck, zu dem sie in der Lage sind, dass sie den bringen können, dann auch damit durchzukommen. Ja, jetzt haben wir lange drum rumgesprochen und jetzt müssen wir doch noch dazu kommen, die Passing Offense der Rams mit 2 Rückkehrern, die den Seahawks in der Vergangenheit ähnlich wie Aaron Donald in der Defense doch wehgetan haben.
Ja, also ich habe mir vorhin die Stats angeschaut, nochmal vor der Aufnahme, und habe mir gedacht, wenn ein Tutu Atwell, ich habe jetzt nicht die genauen Statistiken im Kopf, aber wenn der ein durchaus solider Receiving Leader bei den Rams ist und Matthew Stafford mit dem schon gute Spiele zaubern konnte, ja, wenn dann Puka Nacua und Cooper Kupp da sind, dann schaut's richtig, richtig böse aus für gegnerische Defenses. Und wenn man sich auch allein die Rückkehr ansieht, also ein Puka Nacua hat im letzten Spiel, also in seiner Rückkehr 7 Catches für 106 Yards gehabt, Cooper Kupp 5 Catches für 51 Yards und einen Touchdown. Man merkt, die haben gefehlt, und man merkt auch, dass die einfach irrsinnig große Auswirkungen aufs Spiel haben können und auch vermutlich werden über die restliche Saison hinweg. Und drum tue ich mir persönlich auch schwer, die Rams Offense anhand der vergangenen Spiele nur zu bewerten. Also ja, wir wissen circa, wie sind die Running Backs, wir wissen circa, wie ist die O-Line, wir wissen, wie spielt ein Matthew Stafford. Aber das ist jetzt nicht so, dass das die Rams Offense war über die letzten Wochen hinweg, die wir wahrscheinlich die restliche Saison sehen werden. Puka Nacua ist jetzt auch wieder gerade ein bisschen angeschlagen, trainiert nur eingeschränkt mit, aber wenn der dabei ist, dann gibt das dem Spiel eine ganz neue Komponente. Wie du gesagt hast, diese Plays über die Linebacker hinweg, also das ist etwas, da müssen wir wirklich aufpassen, dass Puka Nacua da nicht einen riesigen Tag bekommt und richtig ins Laufen kommt.
Genau, ja, wir erinnern uns alle an den ersten Spieltag aus der letzten Saison, wo Puka Nacua als Viertrunden-Pick, weiß ich gar nicht mehr, fünf.
Spät auf jeden Fall. Ich glaube, spät genau. Ist das sogar, ja.
Die Seahawks vollkommen rasiert hat, und da wird auch einiges auf die Secondary zukommen mit Reek Woolen und dann Trey Brown wahrscheinlich. Gerade Reek Woolen hatte gegen die Bills ein sehr, ja, hatte ein, zwei gute Pässe abgewehrt, hat dann aber teilweise auch gegen Keon Coleman nicht gut ausgesehen. Devin Witherspoon ist gefühlt gerade überhaupt gar nicht auf der Höhe leistungstechnisch, verpasst unheimlich viele Tacklings, wird dann auch, ja, in Coverage wurde er jetzt nicht so krass attackiert, weil er da auch mehr im Slot gespielt hat. Auf der anderen Seite hat dann Josh Joby gespielt, aus dem Practice Squad hochgerufen worden in Abwesenheit von Trey Brown. Ja, der hatte auch seine Interception, die erste Interception von Josh Allen in dieser Saison, hat die auch fast zum Touchdown zurückgetragen, zum Pick 6. Aber auch sonst hatte der gerade so, ja, wenn man so gegen Khalil Shakir, sowohl auf der Außenbahn als auch, du hattest die Linebacker angesprochen, so über im Slot, über die Mitte, da haben die Bills richtig attackieren können. Und ich denke mal, das wird auch ein Fokus sein von Sean McVay, der ja sehr gut darin ist, so gerade bei den Seahawks Schwächen zu identifizieren. Pete Carroll kann da ein Lied von singen und wir auch. Der große Hebel auch da wird sein, eben im Druck auf Matthew Stafford anzubringen, der ja jetzt nicht so die Supersaison anhand seines Standards spielt, aber immer gefährlich ist.
Ja, also das ist jemand, den darf man nie unterschätzen, und ich habe jetzt auch letztens gelesen, dass die Seahawks kein einziges Spiel gegen Matthew Stafford, der Starter der Rams, gewonnen haben.
Eieiei.
Also da stehen wir 0-4, seitdem er bei den Rams Starter ist, also ja.
Ja, apropos 04, auch ein, ja, Fun Fact will ich es gar nicht nennen. Wenn die Seahawks nicht gewinnen sollten gegen die Rams, nenne ich es mal, und auch nicht unentschieden spielen sollten, dann wäre es tatsächlich die vierte Heimniederlage in Folge. Das haben die Seahawks zum letzten Mal 2008, also noch vor der Carroll-Ära, hingekriegt. Also es wirklich erstmal bergab ging, bevor Pete Carroll dann kam und die Seahawks dann in nie dagewesenen Höhen geführt hat. Ja, das soll jetzt auch, die Jungs hatten es schon in der Recap angesprochen, überhaupt kein Schuss gegen den Coaching-Staff sein. Also ich finde auch, den jetzt McDonald's nach McDonald's, jetzt sage ich, ich sage immer wieder McDonald's, das ist unfassbar. Mike McDonald nach einer halben Saison in Frage zu stellen und dann gerade so die US-Seahawks-Bubble bei Twitter, die dann sagt, wo viele Leute sind, die dann sagen, ja, feier Mike McDonald oder so nach einer halben Saison, wo ich mir denke, Alter, was sind denn eure Erwartungen? Lass ihn doch erstmal machen. Er hat einen Coaching-Staff, der hat überhaupt noch nicht zusammengearbeitet vorher, die müssen sich auch erstmal finden. Und ja, für mich geht's auch schon, was so diese Probleme angeht, die Run-Defense ist nach wie vor schlecht. Ist das mehr so ein, ich will es gar nicht Anklage nennen, aber mehr so der Fehler vielleicht doch bei John Schneider und dem Front Office zu suchen, was das Roster-Building angeht. Das hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die Seahawks den Lauf nicht verteidigen können. Und auch die O-Line war immer ein Thema. Und das hat sich in den letzten Jahren immer weiter verschlechtert. Und dieses Ganze in einer Off-Season den kompletten Kader umzubauen, geht einfach nicht. Siehst du wahrscheinlich ähnlich, ne?
Ja, also in der Defense ist halt nicht Offense-Football. In der Defense, da kannst du nur mit dem arbeiten, was du hast, und auf das reagieren, was dir der Gegner gibt. Also du kannst nicht zaubern. Es funktioniert nicht. Ja, du kannst nicht jetzt Engage 8 spielen und 8 Leute bringen, wenn du den Pass-Rush nicht schaffst. Das sind NFL-Offenses einfach zu gut. Also schematisch hat das Ganze einfach seine Grenzen. Was ich definitiv gut finde, ist, dass man Probleme nicht ignoriert. Das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, dass man dann einfach auch einen Ernest Jones holt, dass man sagt, wir waren nicht gut genug, ein Jerome Baker hat nicht gut genug gespielt. Dass man darauf reagiert, finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass ein Practice-Coach-Spieler wie Josh Joby, wie auch immer, das war ja letzte Woche schon Diskussion, ja, dass der, dass man den hochholt und dass man sagt, der spielt gut und dass McDonald ihm das Vertrauen schenkt und der seine Spielzeit bekommt und man das ausprobiert, das finde ich auch sehr löblich. Ich persönlich habe sogar größere Probleme mit der Offense als mit der Defense, weil ich das Gefühl habe, also ich finde Ryan Grubb ist ein cooler OC, ich habe den auch im College gut gefunden, also zugegeben, ich habe ihn nur in dieser einen krassen Washington Huskies-Saison wirklich mitbekommen, aber das ist ein, der weiß, was er da macht, ja. Mir fehlt's manchmal ein bisschen, dass wir dem Gegner unser Spiel aufzwingen, weil wir einfach nicht gut genug sind vermutlich, vor allem eben an der O-Line. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir in der Offense nicht ganz auf das reagieren, was uns der Gegner gibt. Also ich weiß nicht, ob du mir ganz folgen kannst, was ich meine, aber es ist irgendwie, weder adaptieren wir besonders, noch sind wir besonders dominant in unserem Spiel, weil das sind, finde ich, die zwei Varianten, die du in Offense hast. Entweder du spielst, was du kannst, und wenn du dir die Top-Offenses der Liga anschaust, wobei es ja jetzt gar nicht so viele momentan gibt, das ist ja teilweise sehr ausgeglichen, dann können die das, dann spielen die das gegen ihre die Defenses runter, natürlich jedes NFL-Team macht Adjustments, aber dann können die das einfach exekutieren. Oder du bist einfach so smart, dass du einfach immer dein Spiel adaptierst. Und wie du vorhin gesagt hast, ein Sean McVay hat das ja gegen die Seahawks immer mit Bravour gemacht, dass die Offense, egal eigentlich wer da stand und wer verletzt war, solide ausgesehen hat. Und das fehlt mir ein bisschen, die Konstanz auch. Ich habe auch das Gefühl, die Seahawks Offense hat noch nicht ganz ihre Identität gefunden. Und hast du das Gefühl, dass die schon eine Identität haben, dass für dich schon greifbar ist, was diese Seahawks Offense eigentlich sein möchte oder ist?
Nee, also ich bin da auch voll bei dir. Gerade wenn wir auf das Run-Game schauen, wo du eigentlich siehst, okay, du hast auch so von der Spielanlage her einen unheimlich guten One-Two-Punch mit Ken Walker und Zach Charbonnet. Und es wurde auch vor der Saison und jetzt auch während der Saison gesagt, ja, wir setzen auf K9 und wir müssen das Run-Game etablieren. Und wenn du dir so die Spiele anguckst, ja, dann wird es vielleicht mal ein, zwei Mal versucht am Anfang und dann geht das nur für ein, zwei Yards und die Offense sieht dann, ja gut, funktioniert jetzt nicht so richtig. Und dann wird es halt auf dem Pass-Game abgeladen, wo man dann auch, klar kann man das jetzt feiern, dass Geno Smith irgendwie mit fast mittlerweile, glaube ich, 3000 Passing Yards vorne steht in der, oder 2000, weiß ich gar nicht, in der NFL. Aber das ist ja auch auf der anderen Seite, wirft es ja auch kein gutes Licht aufs Run-Game, ne? Wenn du dann wirklich nur auf den oder sehr stark auf den Pass fokussiert bist, dann wirst du für gegnerische Defenses auch eindimensional und ausrechenbar. Und Ja, das ist wirklich dieses große Problem, wo ich sage, okay, oder wenn du sagst, ja, haben die Seahawks eine Identität? Ja, die Seahawks-Identität ist im Moment verzweifelterweise irgendwie DK Metcalf und Tyler Lockett anzuspielen, weil sie es irgendwie müssen. Dann hast du mal so ein Spiel dazwischen wie gegen die Falcons, wo es dann richtig gut läuft, wo dann der Gameplan auch gut funktioniert, wo du dann in Führung bist und dann wirklich da dein Spiel durchziehen kannst und dann auch im Run Game erfolgreich bist mit dem Touchdown von Ken Walker zum Beispiel. Aber das hast du halt nur, wenn du in Führung bist, wenn du die ganze Zeit, so wie gegen die Bills oder gegen die 49ers, immer in diesem Aufholmodus bist, dann bist du ja quasi, um wirklich die Plays mit viel Raumgewinn zu machen, wenn das Run-Game nicht funktioniert, dann musst du halt auf den Pass gehen. Und das ist so das, was die Seahawks im Moment machen. Aber wenn dir dann das Passing-Game weggenommen wird oder du dir mehrfach fast schon Comedy-mäßig in den eigenen Fuß schießt wie gegen die Bills, dann kommt das am Ende dabei raus.
Ja, ich bin da voll bei dir. Und das ist auch das, was ich irgendwie schon in der Falcons-Preview mir gedacht habe. Das ist halt eine Defense gewesen, also die Atlanta Falcons. Die sind uns einfach gut gestanden. Also das war einfach ein Team, wo unsere Defizite nicht so arg hervorgekommen sind und wo wir unsere Stärken wirklich ausspielen konnten. Uns war es eigentlich total egal, wer da die DBs sind. Unsere Receiver hatten die Separation, Gino konnte die Bälle werfen. Der Pass-Rush war einfach nicht gut genug, obwohl er gegen uns vermutlich stärker ausgeschaut hat als bei vielen anderen Spielen dieses Jahr. Aber die O-Line, die konnte das halbwegs kompensieren. Die war auch im Run ganz solide dabei. Also das ist eine Defense, die hat uns gut gestanden. Und das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe mit dem, wir zwingen nicht auf, beziehungsweise wir adaptieren nicht. In dem Fall hat es halt gut geklappt. Und dann kommt so ein Spiel dabei heraus. Und ja, ich bin auch einer, der dann sehr schnell fraglich wird und sicherlich auch kritisch ist und war dann vermutlich auch zu schnell deprimiert nach dem letzten Spiel. Aber es ist halt einfach so gewesen, dass die Bills da einfach eine andere Defense waren und da tun wir uns momentan schwierig. Mir persönlich fehlen ein bisschen die kreativen Ansätze in der Offense. Also auch vielleicht, um auf dieses Spiel nochmal zurückzukommen gegen die Rams. Ich persönlich wünsche mir ein bisschen kreativere oder andere Ansätze oder dass ich ein paar Plays sehe, wo ich mir denke, das haben wir bei der Videoanalyse gesehen oder das haben wir noch im Playbook hinten drin gehabt, weil das fehlt mir total, dass wir sagen, oh, dann stellen wir einfach mal, keine Ahnung, einen Brady Russell, der, weiß nicht, wie viele Fullback-Wingback-Snaps hat in der Preseason, dann stellen wir den mal als Fullback rein von mir aus, wenn es andere nicht können, und dann hat einfach keine Fork ein bisschen mehr Raum. Oder dann motionen wir die Running Backs dauernd rein und raus. Wir haben in der Preseason gefühlt mehr Motions gemacht, als in der gesamten Season bisher. Also, das wäre das, was ich mir fürs Rams-Spiel wünsche, jetzt gerade auch in Anbetracht dessen, dass wir hier die Preview dafür machen. Das wäre was, da würde ich mich persönlich freuen, unabhängig vom Ergebnis, wenn wir von der Offense einfach mehr Kreativität oder auch mehr Anpassung vielleicht an das wirklich in das Spiel sehen.
Auch da, wir spielen uns heute immer die Bälle so hin und her und verstehen uns gut. Also ich bin da voll bei dir auch. Von daher bin ich auch extrem gespannt, wie sich das Ganze auswirken wird. Und ja, was wir uns dann so konkret vorstellen, schauen wir uns jetzt einfach mal, oder schauen auf keinen Fall, weil ihr hört uns ja nur, hören wir uns jetzt im Two-Minute Warning an.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Genau, und da haben wir gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, wie dieses Spiel ablaufen könnte, was so die Matchups sind. Wenn du jetzt noch mal so aus dieser berühmten Drohnenperspektive von oben drauf guckst, was wäre denn so dein konkreter Tipp fürs Spiel und was erwartest du generell für ein Spiel?
Ich habe jetzt mal auf 28-23 für die Rams getippt. Glaube, dass es wieder lange spannend bleiben wird, wobei das ein Spiel ist, das ich mir in alle Richtungen vorstellen kann. Also ich weiß natürlich, dass man erwartet sich jetzt vielleicht eine konkrete Antwort, genau wie es denn aussehen könnte, aber für mich ist es ein Spiel, das kann so sein, dass die Rams völlig über uns drüber fahren und wir ein ähnliches Spiel wie gegen die Bills sehen, weil wir einfach irgendwie nicht hinterherkommen. Es kann aber auch ein Spiel sein, wo wir vielleicht endlich mal zeigen, was unser Kader kann, weil unser Kader sieht aus meiner Sicht talentierter aus als der von den Rams. Also da bin ich eigentlich sogar relativ selbstbewusst hinter dieser Meinung. Und es könnte auch sein, dass die Seahawks zurückkommen und plötzlich zeigen, dass sie zu Hause doch gewinnen können. Was mir halt persönlich Kopfschmerzen bereitet, ist einfach die Ausbeute über die letzten Jahre hinweg. Also wenn ich mir da so Statistiken anschaue, irgendwie von den letzten 10 Spielen hat man 3 gegen die Rams gewonnen, von den letzten 15, 5 glaube ich, gegen Matthew Stafford das Rams-Starter noch nie. Also darum bin ich auch so pessimistisch, muss ich ehrlich sagen. Warum sage ich 28-23 für die Rams?
Auch da stimme ich dir wieder zu. Mit Blick auf das Ergebnis. Ich habe es gestern schon angesprochen. Ich war nämlich zu Gast bei den Kollegen der Rams Germany in deren Podcast, dem Ramily Radio. Da haben wir eben auch das war auch die Preview natürlich. Da habe ich mit Marcel drüber gesprochen von den Rams Germany. Und da habe ich auch so meinen Pessimismus ausgedrückt, der sich für mich, wenn ich tippen müsste und das jetzt tue, in ein 31-24 für die Rams hinausläuft. Also ich glaube, gerade mit dem Blick auf die Defenses und das Potenzial der beiden Offenses, alles in der Theorie, wird es, glaube ich, kein Defense-Showdown. Also es wird kein Low-Scoring-Game, sondern es wird meiner Meinung nach ordentlich zur Sache gehen, weil da so die Defizite auf den Seiten der Defensiven dann doch das rauskommen werden. Und das ist auch für mich der einzige Weg gefühlt, wie die Seahawks einen Sieg vielleicht, also ich würde mich natürlich freuen, aber ich glaube nicht so richtig dran, rauskriegen würden, wenn sie halt über ein High-Scoring-Game gehen. Und ich glaube, darauf wird es hinauslaufen und am Ende wird leider die Rams-Offense mit Sean McVay da ja überlegen sein. Da sehe ich, dass die Seahawks einfach noch nicht so weit sind. Das nächste Spiel gegen die Rams dauert tatsächlich noch. Das ist das allerletzte in dieser Saison in Week 18, in Woche 18, am 18. Spieltag, schon im neuen Jahr, im Jahr 2025. Da kann das schon wieder ganz anders aussehen, weil ich glaube, je länger Mike McDonald da mit der Defense oder mit seinem Team arbeiten kann, desto besser wird es am Ende werden. Aber Stand jetzt sehe ich einfach noch nicht, wie die Seahawks da am Sonntag gewinnen könnten. Ja, apropos Sonntag gewinnen, verlieren, Spiel gucken, könnt ihr auf jeden Fall machen, weil die Seahawks spielen am Sonntag gegen die Rams um 22.25 Uhr. Der haben jetzt auch die Amerikaner nach einer Woche die Zeit umgestellt. Das ist jetzt wieder die normale Uhrzeit, kurz vor 10:30 geht es los. Und natürlich ist das Spiel im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar im NFL Game Pass auf The Zone. Da könnt ihr es euch anschauen. Aber für alle, die keinen Game Pass haben und die Seahawks unbedingt sehen wollen, die können sich freuen, weil RTL ist zwar zurück aus Seattle, aber trotzdem übertragen sie das Spiel. Das ist das zweite Spiel, was RTL am Sonntag im Free TV übertragen wird. Und ich gehe mal stark davon aus, du wirst es dir angucken, ja?
Ja, werd sehr sicher dabei sein.
Genau, sehr gut. Ja, wie das Ganze dann ausgeht und was wir dann dazu sagen, da kommen dann die Kollegen der Recap am Montag oder spätestens am Dienstag wieder zum Zug. Ihr könnt natürlich dann auch die Recap bei uns schon auf der Website direkt nach dem Spiel lesen. Und das wird dann erstmal gewesen sein in Sachen Preview, weil, wie gesagt, in Woche 10 haben die Seahawks Bye Week. Das ist jetzt das, da haben sie dann eine Woche Pause, da wird es dann kein Spiel geben. Da wird es aber noch einiges an Programm geben von unserer Seite. Der Dominik wird da involviert sein, ich auch. Wie das genau aussieht, der Max hatte da in der Recap schon mal kurz darauf hingewiesen, werden euch die Jungs dann in der Rams Recap erzählen. Und bis dahin, drücken wir den Seahawks die Daumen, dass sie es vielleicht doch irgendwie gewinnen können, das Spiel gegen die Rams, und verabschieden uns mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.